Jesus, wir danken dir für dieses Bekenntnis, was wir gemeinsam ablegen dürfen, dass wir dir gehören, dass du einen besonderen Platz bekommen sollst, Herr. Nicht irgendwo einen Randplatz, einen Außenplatz, irgendwo einen Stehplatz, sondern den Platz in der Mitte meines Herzens, den Platz in der Mitte dieser Gemeinde, Herr Jesus, den Platz in der Mitte dieser Stadt, in der Mitte unseres Landes, Herr. Du sollst der Mittelpunkt sein. Lass auch diesen Gottesdienst wirklich sich um dich drehen, Herr, dass du das Zentrum geehrt wirst, dass ich und wir alle dich ehren und sagen, Jesus, du bist so wunderbar, sei du der Mittelpunkt. Amen. Ja, vielen Dank. Eine super Zeit, die wir miteinander haben und ich freue mich, dass du da bist, freue mich, dass ihr da seid, dass wir da sind. Das ist eine ganz besondere Ehre, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Es gibt viele Nationen, da muss das im Geheimen geschehen. Ich habe viele, viele Berichte von Menschen gehört, die Gottesdienst im Geheimen, im Wald oder wo auch immer gefeiert haben. Und das Ganze ist für uns so einfach und so schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, wann wir wollen, wie wir wollen, solange wir wollen. Und ich bin einfach Gott dankbar dafür, dass wir diese Freiheit haben. Auch, dass wir Menschen mit dazu nehmen können aus dem Internet. Gut, dass du mit dabei bist. Wir wollen, dass du auch etwas erlebst und dieser Gottesdienst dich richtig, richtig berührt. Wir machen eine Fortsetzung von dem Thema von heute Morgen. Ich habe heute Morgen, vielleicht kannst du es mal eben anschmeißen, heute Morgen ein bisschen darüber gesprochen, was Gott gerade vorbereitet. Er hat einen großartigen Plan und es geht um unsere Zukunft und um unsere Hoffnung. Und Gott ist gerade dabei, den größten oder die allergrößte Völkerwanderung der Menschheitsgeschichte vorzubereiten. Sowas hat es noch nie gegeben und das wird es danach auch nicht mehr geben, dass aus allen Nationen, aus allen Sprachen, sagt die Bibel, Menschen von dieser Erde hingerückt werden zu ihm, in den Himmel hinein. Und da haben wir eine besondere Hoffnung. Ich habe heute Morgen einmal darüber gesprochen, was so ein wenig das ausmacht, was wir gerade erleben. Und ein Kennzeichen vieler Menschen ist Hoffnungslosigkeit und nicht Hoffnung auf das Zukünftige. Ich weiß, dass ich, als ich Jesus noch nicht persönlich kannte, als ich noch keine lebendige Beziehung zu ihm hatte, als ich noch nicht ihm mein Leben anvertraut hatte, auch keine Hoffnung hatte. Das ist normal, keine Hoffnung zu haben. Und deshalb sagt uns zum Beispiel das Lukas-Evangelium in Vers 21, Vers 26, die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit dieser Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Also wir kommen auf eine Zeit zu, die Bibel klar beschrieben hat, wo Gott auch einen Plan hat und sagt, an diesem Plan können wir nichts ändern, sondern das ist so festgelegt im Lauf der Zeitgeschichte. Eine Zeit, in die wir hineingehen, die von sehr, sehr starken Unruhen, Kriegen, verschiedenen Dingen begleitet wird, die uns Angst machen, die uns lähmen, die uns zeigen, dass wir nicht Herr der Lage sind und dass wir die Dinge gar nicht so im Griff haben, wie wir das gerne hätten. Und im Alten Testament finden wir schon einen Hinweis darauf, was wir hier auf dieser Erde sind. Dass uns eine Wanderung vorbesteht, eine Völkerwanderung oder eine Veränderung unseres Ortes. 1. Chronik 29, Vers 15. Wir sind vor dir nur Gäste auf dieser Erde, Fremde ohne ein Bürgerrecht, so wie unsere Vorfahren. Unser Leben ist vergänglich wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Und das ist nicht schön, ne? Also ich glaube, wenn man sowas hört, also diese beiden Verse, das sind jetzt nicht die Highlights aus der Bibel, die man so den ganzen Tag zitiert und sagt, so, da reden wir jetzt mal immer wieder drüber, sondern wir nehmen uns natürlich diese schönen Dinge raus. Aber Gott beschreibt das ganz nüchtern und ganz sachlich und sagt, so und so und so wird das sein. Und das erleben wir, das spüren wir ja auch. Und es macht uns Angst, alleine den Nachrichten zuzuhören, nicht zu wissen, was wird mit Brexit, was wird mit Globalisierung, was wird mit Klimaerwärmung, was ist damit, darf ich morgen noch meinen Diesel fahren oder nicht? All diese Fragen bewegen uns und sie beschäftigen uns. Ich habe im ersten Gottesdienst ein bisschen darüber gesprochen, dass es genau die falsche Richtung ist, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, sondern es gibt eine andere Richtung, die Gott für uns hat, die wichtiger ist als das. Und deshalb möchte ich auch hier einmal beginnen und sagen, wenn du in so einer Situation bist, wo es nicht gut läuft, wo es drunter und drüber geht, wo du sagst, boah, ich bin's einfach so satt, dann gibt es meistens einen Wunsch, den wir haben und sagen, ich würde jetzt gerne mal so richtig Urlaub machen. Wird mal einfach weg von dem, was gerade da ist und mal ausspannen. Mal was anderes sehen. Mal meine Probleme vergessen, Abstand gewinnen und vielleicht aus diesem Abstand heraus etwas Großartiges, ja, vielleicht eine gute Idee bekommen, etwas Großartiges mir ausdenken und dann sagen, okay, hier kann ich vielleicht was tun. Und ich möchte uns einladen zu einer Reise. Und es gibt schöne Urlaubsorte. Es gibt tolle Orte, wo man hin kann, wo man sagen kann, hey, hier kann ich einfach mal meine Seele baumeln lassen. Wenn du gerne viel Grün magst, wenn du die Toskana magst oder irgendwie so einen Landschaftsstrich, dann wird dir das gefallen. Du wirst sagen, das ist genau meines. Oder du sagst, nee, viel zu grün, ich liebe die Berge und je höher, je besser, je kälter, je besser, je mehr Schnee, je besser, Skifahren, Snowboarden, alle möglichen Dinge zu tun. Vielleicht sogar in diesem eiskalten See schwimmen, wer weiß, es gibt Menschen, die machen das. Und es gibt andere Orte, die einen besonderen Reiz ausüben. Unsere Erde ist so vielfältig. Du kannst dich in dein Flugzeug setzen und dann in 2-3 Stunden etwas erleben, was sich so stark unterscheidet von dem, was du vielleicht kennst, dass du sagst, boah, was für eine gigantische Landschaft, was für großartige Dinge, was für wunderbare Möglichkeiten habe ich, Urlaub zu machen und zu entspannen, Abstand zu haben von dem, was mich quält, was mich bedrückt. Und ich möchte heute nicht mit dir deine nächste Urlaubsreise planen, sondern mit dir deine Lebensreise planen und mal fragen, wo es eigentlich das Reiseziel deines Lebens. Wo wird es hingehen, wenn die Zeit als Gast hier auf dieser Erde beendet ist? Wo geht's hin? Und es gibt zwei Orte, wo wir hin können. Das lernt man, wenn man in der Kirche war. Da gibt's den Himmel und da gibt's die Hölle. Und für die Hölle werden die Christen immer ausgeschimpft und beschimpft und wird gesagt, ihr wollt ja den Menschen nur sagen, dass sie in die Hölle sollen und dieser Gott will Menschen in die Hölle schicken. Ich habe heute eine ganz andere Botschaft. Ich werde uns klar machen, dass Gott einen Wunsch hat, niemanden in die Hölle zu schicken, sondern jeden in den Himmel mitzunehmen. Das ist der Wunsch Gottes. Er will gar nicht, dass Menschen verderben und dass sie untergehen, dass sie ihr Leben lang leiden, sondern er möchte, dass wir Leben haben und ein Leben im Überfluss, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig viel. Ein Leben im Überfluss. Wo ist das Reiseziel deines Lebens? Ich weiß, wo mein Leben hingeht, das wusste ich bis zu meinem 12. Lebensjahr nicht. Da hatte ich große Ungewissheit darüber. Mir war nicht klar, ob, wenn ich sterbe, ich bei Jesus sein werde oder ob ich in die Hölle gehen werde. Ich konnte es nicht sagen. Du hättest mich fragen können und dann hätte ich gesagt, ja, ich lebe ja gut. Ich versuche ja, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche ja, nicht viele schlechte Dinge zu machen. Aber so ganz gewiss kann ich dir das nicht sagen. Heute kann ich dir sagen, es gibt nichts Gewisseres in meinem Leben, als dass ich weiß, dass ich am Ende meines Lebens mit dem zusammen sein werde, der mich geliebt hat bis in den Tod, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben gelassen hat, dort, darf ich sein. Und dort darfst du sein. Und darüber möchte ich sprechen und uns ein bisschen Appetit machen auf diesen Ort, wo Gott uns hinbringen möchte. Warum wollen einige in den Himmel und andere nicht? Also wenn wir jetzt mal nach diesem Gottesdienst uns die Mühe machen würden und so ein bisschen durch die Stadt gehen oder du klingelst mal bei deinen Nachbarn und sagst, möchten sie in den Himmel? Dann wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, ja gut, wo soll ich denn sonst hin? Aber die meisten werden sagen, was ist denn das für eine komische Frage? Was soll denn das mit diesem Himmel und mit dieser Hölle? Ich lebe doch jetzt hier auf der Erde, mein Leben ist jetzt. Was soll ich mir da Gedanken machen? Mensch, kein Mensch, den ich so kenne von meinen Arbeitskollegen, macht sich viel Gedanken über Himmel und Hölle. Zumindest äußern sie diese Gedanken nicht. Und wenn sich Menschen Gedanken machen, dann sagen sie, ach, eigentlich möchte ich doch lieber in die Hölle. Weil der Himmel ist mir zu langweilig. Ich möchte in die Hölle. Und komischerweise gibt es auch Christen, Menschen, die Jesus kennen, die eigentlich vielleicht einen kleinen Blick schon werfen durften in das, was uns bevorsteht, die sagen, ich möchte lieber hier bleiben. Ich will auf dieser Erde bleiben und nicht in den Himmel. Und es gibt viele, viele lebensverlängernde Maßnahmen und Dinge, die man dann noch im ganz, ganz hohen Alter macht, um noch ein paar Tage, noch ein paar Stunden, noch ein paar Wochen, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr auf dieser Erde zu bleiben. Das liegt sicherlich daran, dass der Himmel nicht besonders attraktiv erscheint. Nicht für viele Christen und schon mal gar nicht für Menschen, die mit dem Glauben und mit Jesus gar nichts am Hut haben. Die sagen, was soll das? Da mit diesen Englein singen und solche Sachen machen. Also ich finde das nicht gut. Ich finde die Hölle spannend und verführerisch. Ich habe mal einen Ausschnitt genommen aus einem Blog, wo Menschen darüber geschrieben haben und so gesagt haben, wie stellen Sie sich das vor? Und hier sagt jemand, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man in der Hölle ständig von hübschen Frauen verführt wird und die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, darf natürlich auch nicht fehlen, ab in die Hölle mit uns. O-Ton, habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind Menschen, die sagen, da möchte ich sein. Dort kann ich ungestraft machen, was ich immer tun will, Genuss pur, ohne Folgen. Das ist doch der Ort, das ist doch das Paradies. Und der Himmel dagegen ist stinkend langweilig. So was Blödes, also wie in den Himmel zu kommen, mit den Englein auf den Wolken singen und irgendwie da gelangweilt sitzen den ganzen Tag und dann Harfe spielen. Also das ist ja nun wirklich auch furchtbar. Ne? Also ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Der Ort, an den du gerade denkst, das ist die Hölle. Das ist nicht der Himmel, das ist die Hölle. Da den ganzen Tag irgendwie klimpern und sich langweilen und mit dicken Englein irgendwo auf irgendeiner Wolke sitzen, das ist nicht der Himmel. Da liegt ein Missverständnis vor. Und erstaunlich wenige Menschen machen sich ein klares Bild vom Himmel. Ein Schriftsteller sagt über Christen, fast jeder Christ, mit dem ich sprach, hat die Vorstellung, dass die Ewigkeit ein endloser Gottesdienst ist. Wir haben uns auf ein Bild andauernden Singens und auf einen Sternenhimmel festgelegt, einen Choral nach dem anderen singen, für immer und ewig. Und frag mal Menschen, wie sie sich den Himmel vorstellen. Viele werden so ein Bild vom Himmel haben. Wo kommt dieses Bild denn her? Ich meine, irgendwo muss doch das mal gespeist worden sein, denn wenn ich ein anderes Bild vom Himmel habe, ist das ja auch woanders her gespeist. Und ich will heute hier nicht Menschen überreden, sondern ich möchte Menschen einladen, dieses wahre Bild vom Himmel einmal wahrzunehmen. Und das da ist zum Beispiel ein Bild aus einer alten Kirche. Man nennt das Fresken, wo halt diese Bilder dargestellt sind. Und da findet man so dicke Englein mit diesen Trompeten und Harfen und die dann da so wohlig mit ihrem dicken Bäuchlein in diesem Himmel sind. Und das hat über Jahrhunderte unser Bild vom Himmel geprägt. Menschen konnten damals auch nicht lesen, deshalb wurde alles verbildlicht. Die Geschichte des Evangeliums wurde in Bildern erzählt und dann eben natürlich so, wie der Maler sich das vorgestellt hat. Die Kirche hat, ohne dass sie es wollte, über Jahrhunderte ein falsches Bild vom Himmel vermittelt. Und es gibt natürlich auch Menschen, die den Himmel bewusst falsch darstellen und auch die Hölle schöner machen, als sie ist. Fangen wir doch mal mit der Hölle an, da will ich eigentlich auch ganz schnell wieder weg, weil ich heute keinem mit der Route so sagen möchte, so, du musst in die Hölle und du wirst schon merken heute, was der bessere Ort ist. Was ist die Hölle wirklich? Die Bibel sagt uns, dass die Hölle kein Ort der Freude ist. Es gibt eine Begebenheit im Matthäusevangelium im 13. Kapitel, und da heißt es, sie ist ein Feuerofen, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wir sehen auch in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte, dass sie mit großem Durst zu tun hat. Dass derjenige, der hier dargestellt wird, sagt, wenn, schickt mir doch jemanden, der nur seinen Finger in Wasser taucht und meine Zunge damit benetzt. Ein Ort, wo Durst ist, wo Jammern ist, wo lautes Jammern ist und angstvolles Zittern und Beben, wo Einsamkeit ist. Der Mensch ist nicht für die Einsamkeit gemacht, sondern für Gemeinschaft. Und wenn du ungewollt in Einsamkeit leben musst und dich nach Gemeinschaft sehnst, nach einem Gegenüber, dann ist das furchtbar. Und vor allem, wenn das eine Ewigkeit andauert, wenn es kein Ende mehr gibt. Die Hölle ist schlimmer als das, was wir hier auf dieser Erde erleben können, an den schlimmsten Dingen. Ich weiß auf jeden Fall eins aus den Schilderungen der Bibel, die Hölle ist kein Ort, an dem ich die Ewigkeit verbringen möchte. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand aus meinem Umfeld die Ewigkeit dort verbringen muss, sondern ich wünsche mir, dass wir gemeinsam diesen Himmel entdecken, der so großartig ist. Und die Frage ist ja, woher kommen die Infos, die Bilder über den Himmel, die du hast, die ich habe, die wir teilen, die unsere Gesellschaft hat? Am besten fragt man doch jemanden, der mal da war. Ne, das ist ja, wenn du irgendeinen Urlaubsort kennenlernen möchtest, fragst du jemanden, der da war. Ich bin so dankbar, dass damals eine Kollegin mir ganz viel von Australien erzählt hat. Und die hat mir gesagt, das ist toll, da ist es schön und hier und da. Und dann haben meine Frau und ich gespart und gespart und dann haben wir uns eine Reise gegönnt. Und dann haben wir gesagt, ja, genau so ist es. Wie sie es beschrieben hat, das ist großartig. Also du brauchst jemanden, der mal da war und der sich auskennt. Gott hat uns so jemanden geschickt, der aus dem Himmel kommt, der jeden Winkel des Himmels kennt und der auf die Erde gekommen ist. Er hat seinen Sohn gesandt. Jesus kennt sich aus mit dem Himmel und er kennt sich aus mit dem Leben auf der Erde. Und was sagt Jesus zum Himmel? Die Bibel schildert uns recht ausführlich, wie die Ewigkeit sein wird. Und sie verspricht eben alles andere als langweilig oder in irgendeiner Form nicht erstrebenswert zu sein. Das Erste, was uns die Bibel mitteilt, ist, der Himmel, also der Ort, wo die Menschen hinkommen, die Gott bei sich haben möchte, die er eingeladen hat, bei ihm zu sein, ist unvorstellbar schön. Ich habe eben ein paar Bilder gezeigt und von der Erde und da gibt es unvorstellbar schöne Orte. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2 heißt es, es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, und was sich kein Mensch vorstellen kann, also nicht im Traum, nicht in Gedanken, nicht in Vorstellung, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Etwas, was unsere Vorstellungskraft sprengt. Ich möchte uns jetzt mit hineinnehmen, mal in eine kurze Reise durch unsere Natur, Das können wir uns alles noch vorstellen, weil wir es sehen können. Und dann möchte ich auf das Unvorstellbare eingehen. Vielleicht können wir den Clip eben sehen. Sehr imposante Sache. Ich habe diesen Clip bewusst ausgewählt, weil er zum einen tolle Bilder hat und zum anderen Filmmusik von Hans Zimmer. Und hier kommen Dinge zusammen, die uns emotional berühren, die uns ja etwas zeigen von den Möglichkeiten, die diese Erde bietet. Ist das langweilig, was wir da gesehen haben? Ist das öde, diese vielen Tiere zu sehen? Die Natur. Und dann sagt die Bibel, das, was du nicht gesehen hast, das, was du nicht gehört hast, das, was du dir nicht vorstellen kannst, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Da ist also noch schönere Musik, da ist noch mehr Artenvielfalt, da sind noch schönere Landschaften, da sind Dinge, die für uns unfassbar sind. Die Bibel beschreibt es so, was wir hier sehen, ist der Schatten. Der Schatten hat keine Dimension, der Schatten hat keine Farbe, der Schatten gibt nicht das wieder, was wirklich dahinter ist. In 1. Korinther 13 heißt es, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Der Himmel ist ein Ort unbeschreiblichen Lebens. Er ist nicht nur unbeschreiblich schön, sondern uns erwartet ein Leben, wie wir es hier gar nicht leben können. Und das ist gar nicht so einfach, das auch in Worte zu fassen und diese Bibelstellen zu finden. Aber ich habe mal zwei Bibelstellen rausgesucht, einen aus Römer 5, Vers 2. Durch ihn, Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt schon die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das heißt, wir werden ein Leben führen mit dem Gott, der all das geschaffen hat, der sich das ausgedacht hat, der sagt, so kann ein optimales Zusammenleben sein, so kann optimale Freude, das volle Leben stattfinden. Und wenn wir einige Kapitel weitergehen in Römer 8, finden wir, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir werden ein Leben führen, das unbeschreiblich ist. Wir werden einen Körper haben, der nicht mehr sterben wird, der nicht mehr leidet. Auch das beschreibt uns die Bibel sehr deutlich, Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Einen Körper zu haben, der nicht mehr stirbt. Einen Körper zu haben, der nicht mehr krank wird. Keine Not und kein Unrecht mehr zu erleben. Unsere jetzige Gesellschaft und auch unsere Erde ist geprägt von großem Unrecht. Menschen sind auch nach Deutschland gekommen in großer Zahl, weil in ihrem Land viel Unrecht geschah oder immer noch geschieht. Meine Großmutter ist mit meiner Mutter gekommen, weil sie vertrieben wurden und man hat ihnen einfach ihr Land weggenommen. Hat gesagt, wir brauchen euch hier nicht mehr, haut ab. Es wird keine Not und kein Unrecht mehr geben. Die Bibel beschreibt uns das in der Offenbarung 21 so, das sind so die letzten Seiten der Bibel, wo nochmal so reingeblendet wird in die Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält. Offenbarung 21 ab Vers 3, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Stell dir das mal vor, alle Krankenschwestern von einem Moment auf den anderen arbeitslos. Jede Polizei arbeitslos. Kein Richter wird mehr gebraucht. All diese Dinge, die heute unser Zusammenleben regeln oder die es uns möglich machen, aus Krankheit wieder herauszukommen, aus Not herauszukommen, die brauchst du nicht mehr. Kein Jugendamt, kein Frauenhaus, in das Frauen sich flüchten müssen, denen Unrecht getan wurde. Es wird ein Ort sein, an dem du keine Schmerzen mehr hast. Kein Leid, keine Sorgen, keine Gefühle der Not oder der Angst, sondern wo Freude ist, wo Ausgelassensein ist, wo wir auch hineinblicken mal in die größte Party, die Gott vorbereitet, eine unendliche Freude und ein unendliches Leben. Und Jesus hatte große Sehnsucht, uns dort mitzunehmen. Er beschreibt das in der Bibel und sagt, ich gehe zum Vater und er sagt, freut euch, dass ihr mit mir dorthin gehen werdet. Jesus würde nicht in den Himmel zurückgehen, wenn die Erde besser gewesen wäre. Er kennt ja beides. Er war im Himmel und die Bibel sagt, er hat seine ganze Herrlichkeit aufgegeben, um hier auf dieser Erde zu sein. Er ist so viel niedriger geworden als das, was er vorher war. Und jetzt sagt Jesus, ihr kennt das hier und ich nehme euch mit. Wir können so ahnen, wie vielfältig Gott ist. An der Natur, sagt die Bibel, können wir erkennen, dass es einen Gott gibt. Jemand, der Vielfalt liebt, jemand, der Farben liebt, jemand, der Musik liebt, der Tiere geschaffen hat, auf die wahrscheinlich keiner von uns gekommen wäre. Da ist nicht nur die Milchkuh, sondern da gibt es ganz, ganz viele Kühe. Da ist nicht nur irgendein Vogel, sondern es gibt unendlich viele. Der Himmel ist das Zuhause, wo Jesus Christus jetzt lebt. Und er sagt, und ich möchte, dass ihr bei mir zu Hause wohnt. Dass ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat so eine große Sehnsucht, uns in den Himmel zu holen, dass er sich so viel Mühe gibt, den Ort vorzubereiten, in dem wir wohnen werden. Und wie ich unseren Gott kenne, wie ich ihn hier erlebe, wird das nicht irgendein Ort sein, der komplett langweilig oder nicht lebenswert ist. Im Johannesevangelium, Vers 14, im Kapitel 14 heißt es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich diesen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus hat Sehnsucht nach dir, auch wenn du ihn noch nicht kennst. Wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, hat er schon Sehnsucht nach dir und sagt, ich will, dass du dabei bist. Dass Erna, Klaus, Petra und wie wir alle heißen, dass wir bei ihm sind. Und er gibt sich große Mühe, uns ein gutes Zuhause vorzubereiten. Christine erzählt immer diese Begebenheit. Christine ist meine Frau, die sie erlebt hatte, als wir mal auf einer Urlaubsreise waren. Und da haben wir diese dicken Villen gesehen, die diese Superreichen haben, mit Mauern, wo du nicht drüber gucken kannst und so weiter. Wo, wenn dann das Tor aufsteht, du denkst, boah, was ist das für ein Anwesen? Und sie hat angefangen, sich Gedanken zu machen, ob denn das Haus im Himmel ihr auch gefallen würde. Ich meine, das ist natürlich jetzt, wenn wir sagen, so was Lachhaftes, so was Blödes, da macht sich einer Gedanken darüber, ob ihm das Haus im Himmel auch gefallen wird. Wir sollen doch gefälligst zufrieden sein. Und dann kommt einer aus unserer Gemeinde nach einem halben Jahr auf sie zu und sagt, du Christine, ich habe was geträumt von dir, ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich möchte dir das mal mitteilen. Ich habe dich gesehen, wie du im Himmel bist, in deinem Haus und gesagt hast, dieses Haus ist so wunderschön, das gefällt mir. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und stell dir mal vor, auf was Gott alles Rücksicht nimmt, auf so Dinge, die so nebensächlich sind, dass wir uns Sorgen machen, ob das Haus, in das wir später mal einziehen werden, uns gefällt. Und er hat extra jemanden aus unserer Gemeinde noch diesen Traum gegeben, um meine Frau zu beruhigen. Und sie sagt, ich freue mich so auf den Himmel, weil ich weiß, Gott hat es mir extra noch mal persönlich gesagt, ich werde in mein Traumhaus ziehen. Ich werde dort sein, wo ich gerne sein werde. Und das ist eben nicht vergleichbar mit dem, was wir in irgendeiner Weise hier kennen. Wie kommen wir dahin an diesen Ort? Ich meine, wenn ich so viel davon schwärme und erzähle, dann ist ja die Frage, wie geht's jetzt dahin? Gibt's irgendwo ein Ticket, was ich hier buchen kann? Kann ich ins Reisebüro gehen und sagen, ach, einmal eine Tour in den Himmel? Auch das sagt uns die Bibel. Es ist etwas, was wir genau beschrieben bekommen. In dieser Offenbarung, wo darüber geschrieben wird, was wir Schönes erleben, dort wird auch gesagt, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und die sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lassen, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Offenbarung 21, Vers 27. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. So, wenn ich mich betrachte, dann hätte ich schon Probleme mit den ersten paar Worten. Etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden, weil ich kenne mich. Du kennst mich nur vielleicht von der Bühne oder von anderen Begegnungen, aber ich kenne mich besser. Und ich weiß, dass in mir Unreines ist. Ich weiß, dass in mir Gedanken sind, die unrein sind. Ich weiß, dass in mir Dinge sind, die im Himmel einmal keinen Platz haben werden. Und deshalb kann ich mir den Himmel nicht verdienen und nicht erkaufen. Wie kommt man in dieses Lebensbuch des Lammes? Wie kriegst du, wie krieg ich eine Eintragung dort, dass wir eingetragen werden in dieses Buch? Und dann ist es wirklich so, dass wir an der Himmelstür stehen und oder so durchgehen und da ist einfach schon klar, dein Name steht drin, da wirst du nicht abgewiesen, sondern du kommst rein. Ein Ehepaar war auch im Himmel und der Mann guckt sich um, der sieht all die schönen Dinge, die da sind und er kriegt einfach das nicht mehr hin, er staunt und staunt und staunt. Und sagt dann zu seiner Frau, Elvira, du bist schuld. Du mit deinem Gesundheitsfraß, dem Seniorensport und all den ganzen Dingen. Ich hätte schon 5 Jahre früher hier sein können, wenn ich das nicht alles machen müsste. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir in den Himmel, der uns so gut gefällt? Der Himmel ist ein Geschenk an dich. Er ist ein Geschenk, das nicht aufgrund eigener Leistung kommt, wo du nicht aufgrund einer religiösen Überzeugung oder eines Kirchenbesuches hinkommst, sondern dass dein Name eingetragen wird in das Buch des Lebens. Und die Jünger haben Jesus gefragt, wie kommen wir an diesen Ort? Und Jesus antwortete ihnen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, das du brauchst, um zum Vater zu kommen. Sonst wirst du niemals dorthin kommen. Es gibt einen Weg, eine Brücke, die Gott gebaut hat, von unserer Unreinheit, von unserer Situation jetzt in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und diese Brücke ist Jesus. Und zum Vater kommst du nur durch Jesus. Die Frage ist, welches Ziel wählst du? Welches Ziel ist das Ziel, wo du einmal sein möchtest? Oder welche Dinge sind es auch vielleicht hier, die dich abhalten, deine Final Destination, also den Ort, wo es einmal hingehen wird, endgültig, so zu lieben, dass dein Leben sich hier ändert? Denn das bedeutet ja für mich auch, ich richte mein Leben danach aus. Ich entdecke immer mehr, dass Dinge, die sichtbar sind, zeitlich begrenzt sind, weniger Wert haben als Dinge, die ewig sind. Und Gott sagt, wir können hier schon Schätze sammeln für den Himmel. Wir können die nicht genau bewerten und am Ende die Belohnung ausrechnen. Das geht nicht. Da gibt es nicht irgendwo so eine Liste, wo drin steht, was weiß ich, zweimal die Helga besucht, da kriegst du das und das. Sondern das bewertet Gott. Und er hat vielleicht einen anderen Bewertungsmaßstab als du und ich. Das, was wir vielleicht als super ansehen, das zählt bei Gott nicht so viel. Und jemand, der vielleicht ein Christ ist, der so unscheinbar ist, aber der so viele Dinge im Hintergrund tut, der geht mit einer riesen Belohnung einmal davon. Die Belohnung ist das, was wir noch zusätzlich bekommen. Die größte Belohnung ist das ewige Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält, sagt 1. Petrus 1, Vers 4. Und wenn du sagst, ich bin nicht auf diesem Weg zum Himmel, ich habe mir da eher diese Englein vorgestellt und diese langweiligen Dinge, aber jetzt, wo du darüber sprichst, glaube ich, dass es schon der Ort ist, wo ich sein möchte. Dann ist jetzt die Gelegenheit, diesen Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, anzunehmen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, mit meiner Unreinheit, mit meinen Verfehlungen, mit meinem nicht perfekten Leben. Aber ich danke dir, dass du mein Ticket bist zum Himmel, dass du mein Ticket bist zum Vater. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Er hat Jesus verbluten lassen, damit du und ich, damit wir an diesem Ort sein können, dass Jesus wiederkommen kann und sagt, ich will, dass du bist, wo ich bin. Und wenn du schon auf dem Weg bist mit Jesus, aber sagst, das hat mich nicht so interessiert mit dem Himmel, dann liegt es vielleicht an den falschen Prioritäten, die da sind. An einer Sicht, die sehr, sehr an dem Jetzigen festhält und das Jetzige überbewertet. Wir können uns nicht freimachen von den sichtbaren Dingen, von unseren Gefühlen, von unseren Wünschen. Aber wir können uns öffnen für die ewigen Dinge. Vielleicht nur mal 15 Minuten am Tag Gott suchen, mal in der Bibel lesen. 15 Minuten am Tag beten und Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und du wirst merken, dass ein Stück von diesen ewigen Dingen in dein Leben hineinkommen und dich verändern. Meine Sicht wird immer mehr verändert und ich entdecke, wie wertvoll die Ewigkeit ist, weil da werde ich immer bleiben. Das, was ich noch habe auf dieser Erde, weiß ich nicht. Das kann heute schon zu Ende sein. Vielleicht bin ich auch in 40 Jahren noch da, wer weiß es. Aber bestimmt nicht mehr in 100 Jahren, bestimmt nicht mehr in 60 Jahren. Da bin ich schon längst nicht mehr da. Was weiß ich, ob ich die Diamantenhochzeit von Janko noch erleben werde. Was weiß ich, ob ich meine Diamantenhochzeit erleben werde. Aber ich weiß eins, ich werde ewig leben. Ewig mit Jesus. Und ich möchte dich einladen und uns alle einladen, dass wir mal aufstehen und dass wir gemeinsam vielleicht so unsere Hände zum Himmel heben. Vielleicht kann das Lobpreisteam kommen und wir singen ein Lied und sagen, Jesus, male du das vor meine Augen und bewege du mich. Und wenn du heute sagst, ich bin so weit, um Ja zu sagen zu Jesus, dann lade ich dich ein nach diesem Gottesdienst, dass wir kurz miteinander sprechen oder dass du eine Kontaktkarte ausfüllst und sagst, ich treffe eine Entscheidung für Jesus. Ich lege mein endgültiges Reiseziel fest auf den Himmel. ich will dort sein, wo Jesus ist. Ich will nicht ewig dort an diesem Ort sein, wo man nur leidet, sondern ich möchte an dem Ort sein, wo es mir gut geht, wo es den Menschen gut geht, mit denen ich zu tun habe und wo ich so eng mit Gott verbunden bin, wie es enger nicht sein kann. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Auch gerade in dieser Zeit, wo wir dir singen, wo wir uns öffnen, bitte wirke du durch deinen Geist, dass diese Worte, dass sie ja den Herzensgrund so auf die Tiefe des Herzens gehen und uns motivieren, uns einfach so stark ja inspirieren zu sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du mit mir, was du willst. Ich will das tun, was du tust. Ich will dir nachfolgen. Will die Dinge tun, Herr, die du für mich vorgesehen hast. Und am Ende werden wir einen Gott erleben, der ein Belohner ist. Danke dafür. Danke, dass du ein großartiger Belohner bist. Belohnst uns mit dem ewigen Leben und noch mit viel, viel mehr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.